Es ist eine Frage eingegangen, die ich gebeten worden bin zu beantworten. Und das will ich gleich machen. Sie lautet: Philippus findet den Nathanael, so in Johannes 1, Vers 45. In der Aufzählung der Apostel in Matthäus 10 ist er nicht zu finden. War er kein Apostel oder hatte er noch einen anderen Namen? Eine interessante Frage. Auf solche Fragen stößt man, wenn man in seiner Bibel liest, von einem Evangelium zum anderen und dann noch in die Apostelgeschichte kommt. Jesus hatte 12 Jünger, Nachfolger waren sie. Und diese hat er ausgesandt und deshalb hießen sie Apostel. Ein Apostel ist ein Gesandter. Sie waren also zugleich Jünger und Apostel. Aber die Schrift spricht von 12. Diese 12 werden in Matthäus 10 und in Markus 3 und in Lukas 6 aufgelistet und in der Apostelgeschichte alle außer Judas, der Ischariot. Simon heißt auch Petrus. Lebäus heißt auch Thaddäus in Matthäus und Markus. In Lukas und der Apostelgeschichte heißt er auch Judas. Er hat also gleich drei Namen, wie manche von uns. Matthäus heißt in Markus 2, Vers 14 auch Levi. Man vergleiche Matthäus 9, Vers 14. Nathanael heißt auch Bartholomäus. Und zwar in Matthäus, Markus, Lukas und der Apostelgeschichte. Nur im Johannesevangelium heißt er Nathanael. Also nicht nur Nathanael, sondern auch andere der Jünger oder Apostel hatten mehr als einen Namen. So viel zu dieser Frage. Er war also auch ein Apostel. Alle 12 waren Jünger und Apostel. Wir fahren weiter mit unserer Besprechung des zweiten Korintherbriefes. Gestern Abend leitete ich diesen Brief ein mit einigen Gedanken und fing an, den Eingangskurs zu besprechen, den wir in den Versen 1 und 2 des ersten Kapitels haben. Ich lese diese ersten zwei Verse noch einmal. Wir hatten bereits die Grüßenden besprochen und dann die Gegrüßten und dann kommt das eigentliche Grußwort. Diese drei Elemente haben wir in diesem Eingangsgruß. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieses Grußwort hat zwei Elemente. Paulus wünscht seinen Lesern zweierlei, Gnade und Friede. Diese zwei Elemente erinnern an zwei Grüße der damaligen Zeit. Paulus spricht zwei Sprachen, Hebräisch und Griechisch. Vielleicht noch eine andere oder mehrere andere, auf jeden Fall diese zwei. Der hebräische Gruß wird hier etwas abgewandelt. Es ist ein ähnliches Wort, aber eine andere Form. Verwandt mit dem Wort Gnade, verwandt mit dem Wort für Gnade, ist das Wort Freude. Gnade ist nämlich das, was Freude bereitet oder angenehm ankommt. Das kann eine Bemerkung sein, das kann ein Anblick sein, das kann eine Person sein, es kann Verschiedenes sein, es kann eine Handlungsweise sein. Gnade ist etwas, das erfreut. Und diese Freude wünscht man einander, wenn man im Griechischen, in der griechischen Kultur grüßt. Shalom ist bekanntlich der hebräische Gruß, wird oft mit Friede übersetzt, aber beinhaltet noch etwas mehr als nur das Aufhören von Spannungen, sondern bedeutet auch Wohlergehen, wie auch Luther es übersetzt, geht es dir wohl. Nicht nur Shalom, Friede, sondern Wohlergehen, das heißt, das, was folgen darf, wenn keine Spannungen da sind, keine kriegerischen Auseinandersetzungen und so weiter. Wenn unter Menschen Friede herrscht, dann kann es gedeihen, dann kann das Leben unter Menschen und miteinander gedeihen. Diese zwei Grüße werden von Gott übernommen, diese zwei Gedanken, und werden von ihm geheiligt und neu zum Gruß gemacht. Gott grüßt Menschen und er wünscht ihnen Gnade und Frieden über den Apostel Paulus. Die Reihenfolge ist bezeichnend. Nicht erst Friede und dann Gnade, obwohl einerseits das möglich wäre, denn wenn erst Friede da ist, dann kann Gnade vorhanden sein. Aber wir brauchen Gnade, um Frieden zu haben. Gnade in der Form nämlich der Vergebung. Vergebung ist die Gunst Gottes gegenüber den Menschen. Gott lässt sich zu uns herab und vergibt uns unsere Schuld, die sehr groß ist. Wir haben den lebendigen Gott und Schöpfer verlassen und bedürfen der Vergebung, wenn es uns nach diesem Leben, überhaupt auch in diesem Leben, wohlergehen soll. Wir erfahren als Christen Gnade in der grundsätzlichen, in der Begegnung mit Jesus Christus, die wir unsere persönliche Heilswende nennen können. Bekehrung bekanntlich genannt. Dann erfahren wir die Gnade der Vergebung. Aber nach der Vergebung bedürfen wir immer noch Gnade. Einmal, weil wir weiterhin Sünder bleiben, das heißt, wir sind fähig zum Sündigen, die sündige Natur behalten wir, aber Gottes Gnade ist größer, denn diese Tendenz zur Sünde hin, diese Gnade ist größer. Der Sieg, den der Christ erlebt, besteht nicht darin, dass er unfähig zum Sündigen gemacht wird, sondern dass es eine neue Kraft gibt, die ihm innewohnt, die stärker ist, denn diese Tendenz, dieses Schwergesetz gleichsam, diese Richtung zur Sünde hin, diesen Trieb zur Sünde. Gott selbst nimmt Wohnung auf im Menschen und er verhilft ihm zum Sieg. Aber wenn wir diese Kraft, diese Gnade nicht in Anspruch nehmen, dann sündigen wir. Und was dann geschieht, beschreibt Paulus auch im Römerbrief. Und dann bedürfen wir der Vergebung. Und die können wir bekommen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Johannes, dann vergibt er uns und reinigt uns von aller Untugend. Wir brauchen also auch noch als Christen immer wieder Vergebung und dürfen in dieser Vergebung wandeln und stehen. Paulus sagt in Römer Kapitel 5, wir stehen in dieser Gnade. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade, schreibt der Hebräerbriefschreiber. Aber Gnade erfährt man nicht nur in der Qualität eines Sünders. Gnade erfährt man auch in der Qualität eines Schwachen. Ein Schwacher muss nicht gesündigt haben. Wir alle sind schwach und vermögen nicht, den Willen Gottes zu tun, von uns aus. Aber da kommt uns Gottes Gnade zu Hilfe und macht uns fähig, für ihn da zu sein. Er schenkt uns sogar Gnadengaben, Fähigkeiten, konstante Möglichkeiten, um ihm zu dienen. So sind wir also reichlich ausgestattet mit seiner Hilfe, um für ihn da zu sein. Selbst Jesus, der nie sündigte, erfährt diese Gnade, Denn er hat sich herabgelassen zu uns Menschen, ist ein Schwacher geworden und erfährt nun in seiner Abhängigkeit vom Vater und dem Heiligen Geist diese Gnade als Hilfe Gottes. Dass Gnade Kraft oder Hilfe bedeuten kann, erfahren wir im 2. Korintherbrief, diesem Brief, später in Kapitel 12, wenn Jesus zu Paulus sagt, es genügt dir meine Gnade, denn, Begründung, meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Gnade ist für Jesus also nicht nur Vergebung, sondern Kraft. In Schwachheiten führt Paulus dann weiter aus, in Bedrängnissen, in schwierigen Situationen. Da brauchen wir als schwache Menschen Gottes Hilfe, Gottes Gnade. Diese Gnade wünscht Paulus seinen Lesern. Er weiß, sie sind davon abhängig. Und er wünscht sie ihnen. Er wünscht ihnen Gottes Frieden. Frieden dort, wo sie gesündigt haben mögen und wieder eine Kluft eingetreten sein mag zwischen ihnen und Gott. Da bedarf es ein gutes Gewissen. Und Gott kann dieses Gewissen wieder reinigen und ein gutes Gewissen wieder schenken. Wir bedürfen also dieses Friedens. Wir bedürfen auch des Wohlergehens. Nur Gott kann unser Leben zum Gedeihen bringen. Unser Christenleben besteht ja nicht darin, dass wir gewisse Gebote oder Vorschriften abhaken. Habe ich dies getan, habe ich das? Ja. Habe ich jetzt alle meine Aufgaben, Schulaufgaben oder am Arbeitsplatz verrichtet? Wer angestellt ist, hat so eine Art Job Description, das heißt eine Aufgabenbeschreibung. Und vielleicht bekommt er noch spezifische Aufgaben, dann kann er abhaken. Und viele Christen verstehen ihre oder fassen ihr Christsein so auf. Sie sind der Auffassung, dass Christsein besteht in einer gewissen Anzahl von Regeln und Vorschriften, die man einhalten müsste, und man müsste gehorsam sein. Gehorsam sollen wir schon sein. Und Vorschriften gibt es auch und auch Regeln. Aber die sind nicht vordergründig, die sind nicht, das ist nicht das Erste. Das Erste ist, dass Christus in uns wohnt und sein Leben in uns ausleben möchte. Ganz natürlich. Genauso wie es in der Kindererziehung ist. So ist es auch in unserer Kind-Vater-Beziehung zu unserem Herrn. Zuerst muss eine Atmosphäre geschaffen werden. Bevor man einem Kind eine Vorschrift, eine Aufgabe gibt, muss eine Beziehung da sein. Eine Atmosphäre. Und wenn diese Atmosphäre gegeben ist, dann läuft sehr vieles automatisch. Denn Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir innerhalb von einer Beziehung aufblühen. Er hat in uns auch beim neuen Leben eine ganze Menge hineingelegt. Und so wie eine Pflanze das Leben in sich hat, wenn das richtige Klima ist, der richtige Boden, die richtigen Voraussetzungen, dann wächst die Pflanze. Muss man gar nicht groß schieben. Muss man gar nicht groß vorschreiben, jetzt komm mal ein paar vor. Ja? Sondern das wächst. Und ist die richtige Atmosphäre da zwischen uns und dem Herrn, dann gedeiht unser Leben. Natürlich brauchen wir Wegbeschreibung, und diese haben wir im Wort Gottes. Wir leben nicht ganz automatisch, auch nicht, wenn wir ein gutes Klima in unserem geistlichen Leben haben. Gottes Wort erwartet schon einiges von uns, aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist eine gesunde Beziehung zu uns und Jesus Christus. Wie lange ist es her, seit Sie eine Sünde dem Herrn bekannten und um Vergebung ihn anriefen? Wie lange ist es her, seit Sie einem Menschen eine Schuld zu bekennen hatten, sodass die Beziehung zu dieser Person wieder gereinigt werden konnte? Wie lange ist es her, seit Sie wirklich ein ruhiges, gesundes Gewissen hatten? Haben Sie ein gutes Gewissen? Kennen Sie diese frische Beziehung zu Jesus Christus? Kennen Sie den Umgang mit Jesus Christus, den natürlichen, den spontanen? Sind Sie jetzt im Gespräch mit Jesus? Ist das für Sie natürlich? War es natürlich für Sie, auf dem Heerweg zu beten? Bereiteten Sie sich vor im Gebet für diesen Abend? Oder kamen Sie so einfach aus dem Strudel des Alltags hierher, wissend, dass hier eine Veranstaltung war und jemand würde schon das Nötige tun? Das sind Fragen, die jeder von uns und auch ich sich stellen muss. Ich habe sehr viele Aufgaben. Ich könnte verzweifeln vor Anforderungen. Und da kann das Gebet, die Beziehung zum Herrn, leiden. Man muss sich also Raum schaffen. Man muss also einfach, wie der Pionier im Dschungel mit einem Messer sich vorschneiden, vorbrechen. Er muss das Gewächs, das da am Boden wächst, diese Ranken und diese Pflanzen, muss er hin und her, muss er mit seinem Messer und das wegschneiden, sodass er sich selbst einen Weg bahnt. Paulus sagt einmal, die Tage sind voll von Bösen. Und deshalb muss gekauft werden, Zeit muss gekauft werden, sie ist nicht da umsonst. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Sie sind angefüllt von bösen Angeboten. Nun ist meine Arbeit, die mir Anforderungen stellt, nicht immer böse. Warum spricht Paulus vom Bösen? Nun, das weit Wichtigere, wenn das zum Wichtigen wird, wird zum Bösen. Alles Gute kann zum Götzen werden, zum Schlimmsten, zum Bösesten. Nicht nur das, was unmittelbar direkt Sünde ist. Wenn Jesus Christus, und ich bin so dankbar für das einleitende Wort, wenn Jesus Christus nicht an erster Stelle steht, dann sündigen wir. Und dann ist etwas Böses aufgetreten. Wir brauchen Frieden. Und dieser Friede wird wiederhergestellt, wenn wir unsere Sünde bekennen. Herr, es ist etwas anderes an den ersten Platz gekommen. Meine Gedanken waren schon lange nicht bei dir. Und ich bekenne dir meine Lieblosigkeit. Ich liebe dich nicht so, wie ich es sollte. Und es tut mir leid und ich möchte dich lieben. Und ich bekenne es dir. Und du reinigst mich mit deinem Blut. Und ich bin so dankbar dafür. Und dann kommt wieder Friede, nicht wahr? Der Friede kommt in die Seele, in den Geist. Und es kann wieder gedeihen, das geistliche Leben kann wieder aufblühen. Dieses alles wünscht Paulus den Korinthern. In diesen zwei Elementen ist fast das ganze Evangelium, möchte ich sagen, verkörpert. Und hätten wir nur diesen Gruß, dann hätten wir schon eine ganze Menge, wovon wir leben könnten. Gott sei Dank, dass wir noch den Rest des Briefes auch noch haben, gleichsam die Auslegung dieses Textes. Ja. Aber wir haben den Text schon. Ja. Den Text haben wir schon. Und von ihm können wir leben. Überlesen wir also die Grußworte nicht zu schnell, wenn wir zu einem Brief im Neuen Testament kommen, denn er ist sehr schwer, gewichtig, voll von göttlicher Wahrheit, voll von Schwarzbrot, Vollkornbrot. Zwei Elemente, Gnade und Friede. Wo kommen sie her? Wo bekomme ich Gnade und Friede her? Das ist schon gesagt worden, aber das muss noch extra als Pointe, muss das noch festgehalten werden. Denn es gibt Menschen, die meinen, der Friede käme aus einer anderen Richtung. Man könne ohne den lebendigen Gott auskommen. Es gibt sogar solche, die sich Christen nennen. Die sprechen von einem anderen Brunnen der Gnade, von anderen Quellen. Und das Volk Gottes selbst, das den Namen tragen darf, Gottes Volk, geht manchmal zu falschen Brunnen, die kein echtes Wasser liefern. Ja, Jeremia sagt zu gebrochenen Brunnen. Wir gehen manchmal zu anderen Quellen. Anstatt dass wir die Bibel lesen, schauen wir uns etwas im Fernsehen vielleicht an und hören etwas im Radio, lesen ein Buch oder sogar ein christliches Buch. Wir tendieren ganz von selbst, weg von Gott zu gehen. Das tun wir ganz von selbst. Und wir müssen ganz bewusst unser Auge wieder zurückschweifen lassen. Wissen Sie, wie es eigentlich in Hebräer Kapitel 12, Vers 2 heißt? Wegschauen, hinschauen, den Blick geheftet halten auf Jesus. Abhor, weg. Wegschauen von dem, was nicht Jesus meint. Hinschauen und dort den Blick geheftet halten. Dort bleiben. Dreierlei. Hinschauen auf Jesus Christus. Dort ist die Gnade. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, der ist unser Vater geworden durch Jesus Christus, und von dem Herrn Jesus Christus. Gott ist Quelle der Gnade und des Friedens als Vater. Dafür ist er Vater, dass er Leben zeugt und aufrechterhält. Gnade erzeugt Leben und erhält das Leben. Und im Frieden, in dieser Atmosphäre, wird dieses Leben erhalten. Gott haben wir zum Vater über Jesus Christus und dem sind wir als Herrn begegnet. Es begann also damit, dass wir Jesus Christus als Herrn anerkannten. Ja, er starb für uns. Als Jesus, Jesus heißt Retter, er starb für uns am Kreuz und so haben wir Jesus angenommen. Aber wenn dabei nicht gleich zugleich Jesus als Herrn angenommen wird, hat das alles keinen Sinn. Denn wenn Jesus, der Retter, nicht mein Herr wird, dann stehe ich immer noch auf Kriegsfuß mit meinem Gott. Und das ist der Fall bei einem jeden Menschen, der nicht ein echter Nachfolger von Jesus Christus ist. Er steht auf Kriegsfuß mit Gott. Er ist ein Opponent Gottes, ein Widersacher Gottes. Das sind wir von Natur. Paulus sagt, das Fleisch, der natürliche Mensch, dem ist es unmöglich, Gott zu gefallen, seit Adam und Eva sich von Gott abwandten und das eher auf das Wort von Satan hörten, ein Stück Schöpfung vorzogen, dem Schöpfer vorzogen und ihren eigenen Willen in den Vordergrund stellten. Nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Gott hatte gesagt Nein zu diesem Baum und Eva sagte Ja, ich werde essen. Nicht gerade so trotzig, aber die Bewegung sagte alles das aus. Und Adam hat dasselbe gemacht, hat es ihr nachgemacht. Und diese haben Kinder bekommen. Adam und Eva wurden in dem Augenblick von Natur Sünder. Sie wurden Sünder, weil sie sündigten. Aber ihre Kinder waren sündig, weil sie die Sünde von Adam und Eva erbten. Und nun sind wir alle seitdem von Natur Sünder und sündigen, weil wir Sünder sind. Nicht werden wir zu Sündern, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir schon Sünder sind. Und wollen wir einen Retter, dann muss diese Rebellion, diese Auflehnung aufgegeben werden. Wir kommen also zu Jesus Christus und erfahren Gnade. Wir erleben ihn als Herrn und Retter zu gleicher Zeit. Wenn wir in Buße und Reue und im Glauben zu ihm kommen, dann erleben wir sein Heil. Und dann ist Jesus mein Retter. Jesus heißt Jahwe, rettet. Dann ist er mein Gott, der mich rettet. Er ist mein Christus, mein Messias, mein Gesalbter. Und dann bekomme ich seinen Vater zu meinem Vater. Und auf diese Weise wird Gott mein Vater. Und somit habe ich Zugang zu Gnade und Friede. Gnade und Friede kommen von Gott und von keinem Menschen, von keinem Priester, von keinem Pfarrer, von keinem Seelsorger. Niemand kann mir meine Sünde vergeben, niemand kann mir helfen, niemand. Und ich kann niemand anderem helfen. Wir sind absolut hilflos, einander zu helfen, das hat Hiob erlebt. Und er musste noch einmal dessen erinnert werden, dass nur in Gott sein Helfer war, ein Helfer war. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Noch ein letztes Wort zu diesem Grußwort, was die Form betrifft. Zwei Elemente, zwei Quellen und jetzt die Form. Welche Form nimmt dieses Grußwort an? Gnade und Friede sei euch zuteil. Was ist das? Das ist ein Gebet. Es ist indirekt ein Gebet, denn Paulus richtet dieses Wort ja an die Korinther, nicht an Gott unmittelbar. Aber dadurch, dass er sagt, sei euch zuteil, ist es ein Wunsch, der nur über Gott erfüllt werden kann. Er sagt es auch von Gott. Er betet gleichsam, Herr, lass den Korinthern Gnade und Friede zuteil werden. Das bringt er in diesem Gruß zum Ausdruck. Und wenn wir einander grüßen, dann ist es gut, wenn wir daran denken, nur Gott kann das geben, was wir jetzt wünschen. Die Schweizer sind berühmt für ihre Abkürzung. Sie können sehr stark abkürzen, sodass nur auch noch ein Krümel von einem Wort, ja von einem Satz übrig bleibt. Allerdings bleiben noch zwei Silben übrig von diesem einen Satz, an den ich jetzt denke. Ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Kanton und irgendeiner Ecke von der Schweiz den Schweizern gelungen ist, diesen Satz auf eine Silbe zu reduzieren. Aber zwei, so weit ist es gekommen. Grüßer. Eigentlich drei, grüezi. Oder grüßer, je nachdem, wo sie hinkommen. Ja. Drei Teile. Ein Wort grüßt sie. Wissen Sie, was das heißt? Sie haben noch einen längeren Gruß. Grüß Gott. Aber auch das ist schon eine tüchtige Abkürzung. Ich wusste nie, was das hieß. Wir wohnten ja zunächst in Bayern, als wir nach Deutschland kamen. Und eines Tages kam ein Mädchen, eine Schwester aus der Gemeinde zu uns, die halfen uns ab und zu und halfen auch mit den Kindern, interessierten sich für sie und so weiter, waren gleichsam zu Hause bei uns. Und die eine sagte eines Tages zu eins unserer Kinder oder zu allen, grüß dich Gott oder Gott grüße dich. Oh, das ist, was das heißt. Wunderbar. Sie hat den vollen Satz einmal gesagt. Offenbar wird das hier und da getan und sie hat es in diesem Fall mal getan. Gott grüße dich. Ein schönes Gebet. Und das können wir ganz bewusst beten, wenn wir jemandem auf der Straße begegnen. Gott grüße dich. Aber auch wenn sie nur Grüß Gott sagen, beten sie das innerlich. Er mag es nicht wissen, dass sie dabei beten. Aber ihm kann dennoch der Wert dieses Grußes zuteil werden, wenn sie beten. Sonst ist es eine leere Vokabel und sie werden eines Tages dafür Rechenschaft geben vor Gericht, nicht wahr? dass sie zwei leere Wörter gebraucht haben, grüß Gott, dann noch dazu den Namen Gottes missbraucht haben. Also sie haben schon zwei Punkte gegen sich, nicht wahr? Gott grüße dich. Es ist also ein Gebet. Das war der Eingangsgruß, der Eingang zu diesem Brief. Und jetzt sind wir im Raum des Briefes. Wir sind durch die Tür gekommen, haben das Portal durchschritten und sind jetzt im Haus. Und was begegnet uns jetzt? Wir schauen uns um. Der zweite Korintherbrief gehört zu den reichsten Briefen des Neuen Testaments. Manchmal haben wir Situationen, die besprochen werden, zum Beispiel erster Korintherbrief. Da fragen wir uns ja, was hat das mit mir heute zu tun? Und zwar, die haben ja wirklich Probleme gehabt. Aber der zweite Korintherbrief, obwohl er manchmal zunächst etwas abstrakt oder himmlisch oder jenseits formuliert sein mag, er ist sehr, sehr praktisch für einen ernsten Christen und zeigt uns, wie wir nun ein gesundes Glaubensleben führen können. Es zeigt uns den Weg, den wir einschlagen dürfen, um hier in dieser Welt so zu den Weg zu finden, dass wir auch mit Freuden ankommen dürfen. Wir stehen an der Schwelle des Briefes selbst. Jetzt kommt der eigentliche Text, nachdem das Grußwort gesagt worden ist. Jetzt fängt das Gespräch gleichsam an. Wir haben uns gegrüßt gleichsam. Jetzt fängt das Gespräch an. Was ist das Thema des Gespräches des Apostels mit seinen Korinthergeschwistern? Ich möchte folgende Überschrift stellen über diesen ganzen Brief. Das heißt eigentlich Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 13, Vers 10. Denn ab Vers 11 haben wir Schlussworte. Die sind dann wieder ein Anhängsel, nicht unbedeutend, aber doch ein Anhängsel, ein Anbau. Der Brief selbst geht von 1,3 bis 13, Vers 10. Und als Thema können wir aufstellen, Denken und Leben eines Apostels. Denken und Leben eines Apostels. Warum dieses Thema? Ich hatte schon gestern Abend gesagt, dass die Korinther, nicht alle Korinther, Paulus so richtig verstehen konnten. Und wie in keinem anderen Brief offenbart er nun in diesem, wie er denkt. Und aus diesem Denken lebt er. Und nun beschreibt er sein Leben aus diesem Denken. Und als Apostel will er ein Vorbild sein für die Korinther. Vornehmlich sollte der Apostel, das heißt der Missionar, der lehrende Missionar, der reisende, umherreisende Diener Gottes, vornehmlich sollte er ein Vorbild sein für die Ältesten in den Gemeinden. Das ergeht aus dem Titusbrief. Und die Ältesten, die Hirten der Gemeinden, die sollten wiederum ein Vorbild sein, deshalb heißen sie ja Älteste, die sollten ein Vorbild sein für die Herde, für die Gemeinde selbst. So ist also ein Apostel ein Vorbild für jeden Christen und auch für mich. Und ich will jetzt lernen, wie denkt und lebt der Apostel Paulus. Und so darf ich lernen, wie ich denken und leben soll, darf. Wir teilen diesen Brief auf in Großteile. Das will ich jetzt nicht, ich will den Brief nicht ganz im Überblick zeigen, aber ich gebe uns den ersten Teil, der geht bis zu Ende von Kapitel 5, also 1,3 bis 5,21. In diesem ersten Teil, es ist ein großer Teil, in diesem ersten Großteil könnten wir folgende Überschrift schreiben. Paulus teilt seine Auffassung, wir sprechen hier von seinem Denken, Paulus teilt seine Auffassung mit von Nachfolge und Dienst. Wieder habe ich ein Gedankenpaar, Nachfolge und Dienst. Ich sagte vorhin, dass Jesus Jünger hatte, Nachfolger, und diese dienten ihm als Gesandte. Als Jünger folgten sie ihm nach. Als Apostel gingen sie vor ihm her. Sie waren seine Gesandten. Und das ist eine Einheit. Es gab eine Zeit, wo sie nicht Apostel waren, das heißt noch nicht Gesandte. Sie waren zunächst Gerufene, in seine Nachfolge gerufen und sollten also jetzt in seiner Begleitung von ihm lernen. Aber dann kam eine Zeit, wo er sie hinaussandte. Und von da ab waren sie seine Gesandten und blieben es, aber sie hörten nicht auf, Jünger zu sein. Ab diesem Zeitpunkt waren sie gleichzeitig Nachfolger und Gesandte. Und auch wir sind Jünger Jesu und Gesandte Jesu. Wie der Vater mich gesendet hat, so schicke ich euch, sagt er zu seinen Jüngern. Jeder von uns ist ein Gerufener, ein in die Nachfolge Jesu Gerufener und ein Gesandter. Wir haben eine Aufgabe, hier in dieser Welt zu verrichten für unseren Herrn. So sprechen wir also von Nachfolge und Dienst, aber das ist eine Einheit. Dienst gestaltet sich in Form von Nachfolge und Nachfolge gestaltet sich in Form von Dienst. Aber ich habe die zwei Wörter gebraucht, damit beide Seiten zu ihrem Recht kommen. Nun teilt Paulus seine Auffassungen mit über dieses Leben als Nachfolger und Diener Jesu. Wie sieht das aus, wenn man Jesus nachfolgt und ihm dient, für ihn da ist? Es kommen dann andere Themen, zum Beispiel die Sammlung des Geldes für die armen Christen im Land Israel und so weiter. Es ist eine Serie von Themen in diesem Brief. In den letzten Kapiteln muss er sich mit seinen Gegnern in Korinth, die hat es auch gegeben, auseinandersetzen. Behandelt er Fragen, die mit dem in Verbindung stehen. Aber in Kapitel 1 bis 5 ist er sehr grundlegend, grundsätzlich. Paulus teilt seine Auffassungen von Nachfolge und Dienst mit, 1,3 bis 5, Vers 21. Und diesen Teil des Briefes wollen wir aufteilen in Abschnitte. Erster Abschnitt in diesem Teil wären die Verse 3 bis 12 in Kapitel 1. 3 bis 12 in Kapitel 1. In diesen Versen haben wir ein Lob Gottes. Ein Lob Gottes aus Leiden. Kennen Sie die Wasserlilie? Die wächst im Sumpf, ja. In Wasser, das sonst nicht genießbar ist, vielleicht sogar ein unangenehmes Geruch abgibt. Aber die Blume ist wunderschön. Gott hat also schon in der Natur solche Beispiele uns gegeben. Noch ein anderes Beispiel. Paulus schreibt an die Epheser, an die Heiligen in Ephesus. Wissen Sie, was Ephesus war? Eine Hafenstadt. Eine Götzendienerstadt. Denn Ephesus war eins der sieben damaligen Wunder, Standbild zur Diana, der Göttin. Merkwürdigerweise sagte ein sehr einsichtsvoller Kommentator zum Tode Dianas, dieser Teil von England, ich weiß nicht genau, welchen Bereich er meinte, wir können annehmen, es war London, wurde zu einem Tempel der Diana, hat angespielt auf Ephesus. Den Namen Diana hat er benutzt, weil das der Name der Göttin war. Man hat sie angebetet gleichsam in diesem Tempel und er hat sogar gesagt, wie die Heiden haben sie gerufen. Und ich dachte, genau Ephesus. 2 Stunden lang, und als ich darüber nachdachte, so lange etwa war es in London, wo man nur noch den Namen Diana scheinbar hörte. In diesem Tempel Sie wurde zu einer Göttin. Das ist moderner Götzendienst, von dem Sie gesprochen haben. Wir haben Mitleid, wir haben Verständnis und so weiter. Aber es ging zu weit, nicht wahr? Viel zu weit. Aber Ephesus, zurück zu Ephesus. An die Heiligen in Ephesus, nicht nur Götzendienst, nicht nur billiges Geschäft mit diesem Götzendienst durch Demetrius und seine Handwerker, sondern Sünde, schmutzige Sünde. Paulus kann sie aufzählen. Kein Hure, keiner, der in dieser Sünde zu Hause ist, wird das Königreich Gottes ererben. Aber nun hat Gott Menschen in Ephesus gerufen, komm heraus, und hat sie geheiligt. Gott hat die Art, in der Dunkelheit Licht aufkommen zu lassen. Jesus wurde in der Nacht geboren. Jesus wurde in einem Land geboren, wo der Herzensboden trocken war. Wie eine zarte Pflanze, sagt Jesaja, aus dürrem Erdboden. Und so hat Gott immer wieder die Art, wo es scheinbar unergiebige Umwelt hat, dunkelste Umwelt, auf diesem Hintergrund, gleichsam wie bei einem Rembrandt-Bild, kann er das schönste Gnadenwerk in den Vordergrund stellen. Und Paulus sagt gleich zu Anfang gleichsam, dies ist unser Weg als Gemeinde Jesu. Dies ist unser Weg als Nachfolger Jesu. Dies war der Weg von Jesus, Kapitel 4. Und wir gehen diesen Weg auch. Durch Leiden hin zum Licht, zum Sieg. Aus Leiden ein Lob. Durch den Tod zum Leben, durch Schwachheit zur Kraft. Das ist das Prinzip. Das ist der Weg. Und wir können nicht auf diesen Weg verzichten. Es gibt keinen anderen. Wollen wir diesen Weg umgehen, kommen wir nicht an. Es gibt keine Umleitung. Keine Umleitung. Sie müssen hier durch. Wenn Sie dort ankommen wollen, wenn Sie Sieg haben wollen, wenn Sie Freude haben wollen, wenn Sie fruchtbar sein wollen, wenn Sie etwas für Ihren Herrn bedeuten wollen, wenn Sie ernst machen wollen mit Ihrer Nachfolge, müssen Sie damit rechnen, diesen Weg zu gehen. Das habe ich erlebt. Was habe ich nicht für Träume und Vorsätze gehabt früher? Ich wollte ein großer Evangelist sein. Ich wollte dies und das und eines nach dem anderen musste der Herr mir aus der Hand schlagen. Ja, Gott hat die Art, seine Gefäße, die er gebrauchen will, zu zerschlagen. Denn er gebraucht grundsätzlich Schwaches. Kapitel 4, Vers 7 hat er diesen Grundsatz zusammengefasst. Wir haben diesen Schatz, dieses große Geschenk vom Himmel, Jesus, die Gnade, die Vergebung, das ewige Leben, diesen Schatz, der uns zuteil geworden ist, den haben wir in irdenen Gefäßen, zerbrechbaren, damit die Kraft, die sich dann herausstellt, sei Gottes und nicht von uns. Es muss sich herausstellen, wer etwas getan hat. Wissen Sie, wenn Sie und ich zu stark sind, dann denken die Leute, wir wären etwas. Und viel zu viele Christen hangen an leitenden Christen, Dienern Gottes, im Reich Gottes, und tun, als ob die etwas wären und vergessen, es ist alles Geschenk, nichts von Menschen. Und Gott sorgt immer wieder dafür, wenn Sie dem Herrn dienen und Sie merken, jetzt werden Sie etwas selbstsicher, wenn Sie wirklich Schritt halten mit dem Herrn, können Sie damit rechnen, mit einmal kommt der Zerbruch wieder.